Ja, ich freue mich, heute Morgen mit euch da gemeinsam in Gottes Wort reinzuschauen, an diesem ganz besonderen Tag. Und ich habe eine Frage für dich heute Morgen. Je nachdem, wer du bist, wirst du diese Frage jetzt wahrscheinlich anders beantworten. Aber was ist deiner Meinung nach der größte Moment der Menschheitsgeschichte? Der größte Moment der Menschheitsgeschichte, der geschichtsträchtigste, der am meisten bewirkt hat. Es soll Leute geben, die sagen, das war 1978, das Wunder von Córdoba, wo Österreich Deutschland besiegt hat. Vielleicht sagst du, das war irgendwie die Geburt von einer wichtigen Person, so Mahatma Gandhi oder Einstein. Oder du sagst irgendwie eine wichtig große wissenschaftliche Errungenschaft, zum Beispiel letzte Woche, wo ich erfolgreich eine Glühbirne ausgetauscht habe. Also es gibt so Momente, die sind sehr prägend. Gell? Aber wenn das, was wir heute schon gesungen haben, und was wir gleich lesen werden, tatsächlich stimmt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, gestorben ist und auferstanden ist, dann ist das ohne Zweifel der größte Moment der Menschheitsgeschichte. Und so vielleicht fragst du dich jetzt, okay, das habe ich wohl schon oft gehört, gell? Jesus ist auferstanden und hat den Tod besiegt und so weiter und so fort. Aber woher wissen wir das eigentlich? Es gibt verschiedene Wege, wie man das jetzt beantworten könnte, aber einer der Wege ist, wir wissen das, weil Jesus vielen Menschen begegnet ist. Ich lese euch da nochmal vor, in welcher Art und Weise Jesus Menschen begegnet ist. Einfach das, was wir in den vier Evangelien finden, die verschiedenen Wege. Da heißt, der auferstandene Jesus ist beschrieben als jemand, der in Judäa und in Galiläa erscheint, in einer Stadt und am Land, in Gebäuden und im Freien, am Morgen und am Abend, mit vorheriger Abmachung und ohne vorherige Abmachung, nah und fern, auf einem Hügel und bei einem See, zu einer Gruppe von Männern und einer Gruppe von Frauen, zu Einzelnen und Gruppen bis zu 500 Personen, sitzend, stehend, gehend, essend und immer redend. Es war nicht nur so, dass Jesus halt irgendwie im Halbdunkeln irgendwie so ganz mystisch mit so ein bisschen einem Effekt, so man hat es gerade noch irgendwie so gesehen, dass düster irgendwie da ist was, sondern wir sehen ganz viele Berichte von ganz vielen verschiedenen Situationen, wo Jesus Menschen begegnet. Und da wird es jetzt dann spannend, weil heute, wir sind im Lukas-Evangelium, wir lesen da gleich weiter, kannst gerne mal in Lukas-Evangelium gehen, wenn du der Bibel da hast. Lukas, von diesen ganzen verschiedenen Beispielen und verschiedenen Situationen, erzählt uns Lukas nur drei. Nur drei Begebenheiten, wo Jesus Menschen begegnet. Was heißt das? Das heißt, sehr wahrscheinlich hat der Lukas sich gedacht, diese drei Begebenheiten, wo Jesus, der auferstandene Jesus, Menschen begegnet, die sagen irgendwie was aus, die vermitteln irgendwie diese Wahrheit der Auferstehung in einer Art und Weise wie keine anderen Begebenheiten. Also es gibt Dutzende von denen und er nimmt nur drei her. Und diese drei, deshalb müssen wir es uns genau anschauen und wir schauen uns heute nur eine von diesen drei an. Und zwar Lukas 24, ab Vers 13, werden wir gleich lesen. Und wir werden diese Geschichte, die wir gleich lesen, die werden wir von zwei Perspektiven anschauen. Das eine ist so ein bisschen das Persönliche. Was können wir da persönlich für uns lernen? Und das andere ist dieses, wie passt es in das gesamte Bild der Bibel? Die gesamte Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Also, wenn du eine Bibel da hast, schlag auf, Lukas 24, ich lese einmal ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen, das sind die Jünger, gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Also, das sind zwei Jünger, das sind anscheinend nicht die 12 Jünger, sondern wir wissen ja, Jesus hat viele Jünger gehabt. Und diese zwei, die sind gerade auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, circa 2 Stunden zu Fuß, weiß ich nicht, so wie vielleicht Völkermarkt gehen würdest oder was. Die sind da unterwegs und sie beschäftigen sich damit, mit der Frage, was da alles passiert ist. Und wir lesen so ein bisschen zwischen den Zeilen, gell? Die müssen sich da sehr damit, also das muss sich sehr bewegt haben. Gell? Sie haben da drüber geredet und ausgetauscht und wie war das und so weiter. Und dann passiert was. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht kannten. Also sie ergehen, Jesus kommt da zu ihnen hin und sie gehen mit ihnen mit und spannenderweise, sie erkennen ihn nicht. Und es gibt viele Theorien, warum das so ist, gell? Warum sie nicht erkannt haben. Aber ich denke, zwei Dinge müssen wir da festhalten. Das eine ist, Jesus hat einen auferstandenen Körper gehabt. Und wir wissen von vielen anderen Bibelstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise anders ist als dieser jetzige Körper. Das wird nicht genau jetzt da erklärt oder so in der Bibel, aber immer wenn wir das sehen, dann ist da ein gewisser Unterschied da. Und das Zweite, was wir da sehen, es heißt nämlich nicht, dass sie sagen, sie haben ihn nicht erkannt. Das steht da nicht. Sondern was steht da? Ihre Augen wurden gehalten oder man könnte auch anders sagen, ihre Augen wurden verdeckt. Das ist passiv. Das heißt, Jesus selbst, Gott selbst, hat ihnen die Augen zugemacht. Sie haben nicht erkannt, wer diese Person ist, wer Jesus ist. Gell? Und was heißt das für uns? Das heißt, das auch in unserem Leben manchmal vielleicht ist Gott direkt im Wirken in deinem Leben, jetzt gerade diese Woche, und du siehst es einfach nicht. Dein Herz und deine Augen sind nicht offen für das, was Gott vielleicht gerade jetzt, heute, diese Woche, diesen Monat in deinem Leben machen möchte, dir sagen möchte. Und wir müssen da zu Gott kommen und den fragen, Herr Gott, bitte mach mein Herz auf. Schenk mir ein Herz, das offen ist, gell, das offene Ohren hat, das offene Augen hat, das bereit ist, von dir zu hören. Und so diese zwei Jünger, die haben das anscheinend noch nicht erkannt. Die haben nicht mit dem geredet, aber nicht erkannt, wer er ist. Gell. Und sie sprachen dann zu ihnen, das ist jetzt Vers 17, Vers 17, was habt ihr denn unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Spannend. Also Jesus kommt da zu ihnen hin und anscheinend merkt er, dass die zwei Personen traurig sind. Manchmal erkennt man das ja im Gesicht, manchmal versteckt man das, aber das war anscheinend so klar, dass die zwei einfach fertig sind. Dass sie komplett traurig sind. Warum? Warum waren sie traurig? Weil sie ohne Auferstehung gelebt haben. Weil sie gelebt haben und gedacht haben, Jesus ist tot. Er lebt nicht. Er ist gestorben. Es gibt keine Hoffnung. Es ist vorbei. Ich habe so viele Hoffnungen gehabt, so viele Wünsche habe ich gehabt an Gott. Vielleicht hast du Wünsche, die du Gott ausgedrückt hast, irgendwann einmal gebetet hast und es nicht passiert. Und du sagst, bist einfach traurig. Und so diese Leute, sie sind traurig. Und das sagt uns etwas aus über diese Welt. Wenn wir ohne Auferstehung leben, wenn Ostersonntag nur ein Märchen ist, keine Geschichte, dann ist es trostlos. Dann ist es echt traurig. Paulus sagt, dann sind wir zu bemitleiden. Wenn wir wirklich das glauben, aber es ist nicht passiert. Wenn die Auferstehung nicht tatsächlich passiert ist, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann ist dieses Leben wurscht. Dann ist es umsonst. Dann ist egal, was du machst. In 100 Jahren erinnert sich keiner mehr dran. Gell? Das war's. Und vielleicht kann man sich dann irgendwie, man kann zwei Wege damit umgehen, denke ich. Man kann einerseits sagen, okay, man drängt das einfach so ein bisschen auf die Seite, beschäftigt sich nicht damit, gell, und lebt einfach so, als hätte mein Leben einen Sinn. Und lebt so, als gäbe es irgendwie was danach. Gell. So kann ich leben. Und ich denke, so leben auch viele, gell, dass sie in einer Art und Weise leben, wo sie sagen, ja, eigentlich glaube ich nicht, dass noch was ist, aber irgendwie, es muss doch irgendwie einen Sinn geben. Und so lebe ich so, als hätte es einen Sinn, obwohl ich eigentlich kein Fundament habe für diese Aussage. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich brauche ein Fundament, ich brauche eine Hoffnung, dass etwas Größeres da ist als nur dieses Leben. Und diese zwei Jünger, die haben gelebt ohne die Auferstehung. Ohne die Auferstehung zu leben ist trostlos, ist hoffnungslos. Und da antwortete der eine, Vers 18, dessen Name Kleopas war, und er sprach zu ihnen, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Spannend. Wir erfahren den Namen von einem dieser Personen, vom anderen erfahren wir es nicht. Es ist möglich, und ich habe euch diesen Vers da mitgebracht, dass dieser Kleopas die gleiche Person ist wie ein anderer Klopas. Manchmal die Namen haben in der Bibel nicht ganz genau gleich, je nachdem, wie man es ausspricht. Wenn es die gleiche Person ist, dann ist die andere Person, mit der du gehst, das ist seine Frau, die Maria aus Maria. Wieder Maria, gibt es viele Marias irgendwie. Gell? Wir wissen es nicht, es ist möglich. Kann sein, kann auch nicht sein. Es kann sein, dass es auf Mann und der Frau ist, kann sein, dass es zwei Männer ist, je nachdem. Aber dieser Kleopas, der antwortet und sagt, hey, bist du der Einzige, der das nicht mitgekriegt hat? Die ganze Stadt redet drüber. Das ist nicht irgendwie im Geheimen passiert und so eins zu hanseln, die haben es mitgekriegt, sondern die ganze Stadt redet drüber. Das ist der Unterschied zwischen, wenn ich jetzt sterben würde, da würden ein paar hundert Leute das mitkriegen. Gell? Oder Taylor Swift stirbt. Oder der Bundespräsident stirbt. Dann wird ganz Österreich drüber reden. Gell? Wenn ich sterbe, okay, ja, kriegen ein paar Leute mit. Aber so war das damals in dieser Stadt. Die ganze Stadt hat drüber geredet. Dieser Jesus, der ist gestorben, den haben sie umgebracht. Und der sagt, hey, hast du unter den Stein geschlafen oder was hast du gemacht? Warum hast du das mitgekriegt? Gell? Und er sagt dann, Jesus, was? Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener. Also soll man jemals sagen, Jesus hat keinen Humor. Gell? Der hat sich das einfach schön da auserziehen lassen. Da. Das mit dem Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber, und jetzt kommt's. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen wird. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Also sie erklären Jesus, was passiert ist, dass er gestorben ist, das weiß er ja, aber sie erklären es ihm. Gell? Und sie erklären es ihm und dann sagen sie, wir haben aber Hoffnung gehabt. Unsere Hoffnung war, dass er Israel erlösen wird. Und wir kommen da mit unserem Blick drauf und denken, ah, sie haben da an persönliche Erlösung gedacht, aber das war nicht so. Sie haben gehofft auf die Erlösung von den Römern. Vielleicht weißt du das, damals das Volk, das war besetzt von den Römern, das waren so die Chefs damals, und sie haben diese große Hoffnung gehabt, dass der Messias kommen wird und der wird sie alle raustreiben, der wird sie alle rausschmeißen. Gell? Und das war ihre Hoffnung, das haben sie gehofft, dass Jesus machen wird. Das sind seine Jünger, das sind die was jahrelang mit ihm unterwegs waren, und das ist das, was sie gesagt haben, das war ihre Hoffnung. Das heißt, sie haben nicht darauf gehofft, dass irgendwie Jesus sie erlösen wird, sondern sie haben gehofft, dass Jesus ihre Umstände ändern wird. In ihrem Fall waren es die politischen Umstände. Jesus hätte doch endlich diese Römer rausschmeißen können und diesen Umstand ändern. Sie haben gedacht, das ist unser großes Problem, diese Römer. Gell? Und vielleicht kommst du zu Gott und du denkst dir, ich komme zu Gott, weil ich habe da dieses Problem in meinem Leben. Vielleicht ist das, hat es was mit der Arbeit zu tun oder irgendein anderen Bereich, einer Beziehung oder einen Wunsch, den du hast. Oder, und du kommst zu Gott und du denkst, ja Gott, das, was ich von dir brauche, ist, dass du meinen Umstand änderst. Dass du die Situation, in der ich bin, änderst. Dass du mir einen Mann oder eine Frau gibst oder dass du Freude wieder in mein Leben gibst oder was auch immer. Gott, mach doch was in meinem Leben, ändere meine Umstände. Das war ihre Hoffnung, dass Gott ihren Umstand ändert. Sie haben gedacht, das ist ihr Problem. Und Jesus antwortet dann drauf, später dann ein bisschen, er hocht noch ein bisschen weiter zu, aber er hört sich das noch ein bisschen an. Da Vers 22 sind wir jetzt gerade. Sie erzählen dann Jesus ein bisschen weiter, was noch passiert ist. Es sagen dann, einige Frauen aus unserer Mitte haben uns in Verwirrung gebracht. Das ist schon damals passiert. Ja. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagte, er lebte. Und etliche von unseren gingen jetzt hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Also sie erklären ihm, wir haben von diesem Gerücht gehört. Dieses Gerücht, er soll anscheinend auferstanden sein. Irgendwie haben da ein paar Leute was gesehen, aber irgendwie ist ganz unklar, ist nicht ganz sicher, wie war das, ganz weiter und so fort. Und Jesus, jetzt antwortet Jesus. Und er sagt ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Messias leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann dann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Da steckt jetzt viel drin. Also Jesus antwortet ihnen und er sagt ihnen, das Erste, was er sagt, ist spannend. Er sagt, ihr Unverständigen. Das heißt, er hat die Erwartung gehabt, dass sie es eigentlich verstanden hätten sollen. Gott hat die Erwartung gehabt, dass sie es eigentlich verstehen, dass er sterben hat müssen. Dass er eigentlich, dass die Auferstehung gekommen ist. Also er hat die Erwartung gehabt, dass sie das verstehen müssen. Und dann erklärt er es ihnen. Und wie erklärt er das? Er sagt dann, seht ihr nicht, hier bin ich. Schaut einmal her, da sind meine Hände und so weiter. Das hat er manchmal gemacht, aber da macht er es nicht. Sondern er gibt ihnen eine Bibelstunde. Er erklärt ihnen die Bibel und er erklärt, dass die Bibel auf ihn hinzeigt. Dass Gottes Wort auf ihn hinzeigt. Und er begann bei Mose und bei den Propheten. Also er hat ganz am Anfang angefangen und ist so durch die Bibel durchgegangen und hat ihnen erklärt, was passieren hat müssen, vom Alten Testament aus. Also ich wäre da gern dabei gewesen. Ich hätte mir das gern angeguckt, was Jesus da sagt, gell, wie er das erklärt hat. Und ich denke, wir wissen das sogar, weil wahrscheinlich haben die Jünger das dann weitergegeben in Apostelgeschichte und so weiter. Und da wissen wir ja oft, was sie gesagt haben. Gell. Aber Jesus verweist hier auf die Bibel. Es ist, wenn man darüber nachdenkt, das ist eigentlich spannend. Jesus sagt, du möchtest mich kennenlernen, du möchtest verstehen, was da passiert ist, du möchtest dem lebendigen Gott begegnen, dann schau in Gottes Wort. Dann schau in Gottes Wort. Und du kannst dem lebendigen Gott begegnen, der dort sich selbst dir zeigen möchte. Und das ist heute möglich, auch wenn Jesus nicht mehr jetzt so leibhaftig da auf der Erde mal dumm spaziert, aber das ist heute genauso möglich wie damals. Ich kann heute Gott genauso begegnen wie damals. Ich kann Jesus und sein Werk und sein Tun und so weiter genauso sehen, wie das damals war. Ich erinnere mich an, das war vor ein paar Tagen, da habe ich einen Artikel gelesen, das war im Standard. Da hat ein Reporter hat sich mit der Star Wars Universum beschäftigt. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich diese Filme, vielleicht habt ihr gesehen oder nicht. Da gibt es echt Fanatiker, das ist eine Serie von Filmen. Gell? Und da gibt es Leute, die sind Fans und da gibt es Leute, die sind echt große Fans und dann gibt es echt die Leute, die einen eigenen Orden gegründet haben und da in der Welt leben. Und der ist da so zu einem dieser Menschen gegangen, der da einen Orden gegründet hat und der da quasi in dieser Welt wirklich lebt und hat sich einmal angeschaut, wie viel Religion, wie viel Glaube steckt in dieser Sage, gell? Also in dieser Filmserie. Und hat sich da beschäftigt und das steht da in diesem Artikel drin. Und sie gehen dann zu einer Ausstellung von Star Wars und schauen sich das genau an und so weiter und so fort. Und dann am Ende von dieser Ausstellung, am Ende von diesem Artikel sagt er dann Folgendes. Als wir die Ausstellung 2 Stunden später wieder verlassen, sind wir erschöpft, aber irgendwie auch erfüllt. Glauben, das kann etwas Schönes sein. Ob Gott oder Star Wars, eigentlich macht das gar keinen so großen Unterschied. Er sagt in anderen Worten, hey, Glaube ist doch was Schönes. Es ist doch was, das erfüllt meine Seele. Und was du glaubst, ist ja eigentlich egal. Also Hauptsache, es erfüllt dich. Hauptsache, es macht dich glücklich. Hauptsache, es passt irgendwie in dein Leben rein und du fühlst dich gut dabei. Was du dann wirklich genau glaubst, ist ja nicht so wichtig. Und Jesus sagt da, wisst ihr nicht, dass Gott Mensch worden ist und dass Gott Mensch worden ist und gestorben ist und dass er auferstanden ist und den Tod besiegt hat und dass ihr das glauben müsst, dass das notwendig war, um Gott zu kennen. Jesus sagt nicht, hey, es ist eh wurscht, was ihr jetzt so glaubt, ob ich jetzt auferstanden bin oder nicht oder wie das jetzt am Kreuz so genau war. Nein, nicht so genau. Hauptsache, ich erzähle euch einen Witz, da fühlt sich wieder ein bisschen besser. Nein, er sagt ihnen, hey, das war notwendig. Das war notwendig, dass der Menschensohn, dass Gottes Sohn gestorben ist, dass er nicht tot besiegt, dass er auferstanden ist. Und er sagt ihnen noch eine letzte Sache, das ist immer in diesem Vers, er sagt, euer Herz ist träge, es ist langsam. Und vielleicht ist auch dein Herz heute Morgen irgendwie träge, vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs und irgendwie hat es einfach so eine gewisse Trägheit, eine gewisse, ich weiß ja wohl, das stimmt ja wohl, gell, dass er auferstanden ist und ja, es ist ja wohl auch irgendwie Teil von meinem Leben, aber irgendwie, also der Freude, oder dass mich das erfüllt oder dass mich das mein Alltag verändert, kann ich eigentlich nicht sagen. Gell. Jesus sagt, hey, warum ist euer Herz träge? Wisst ihr nicht, wie genial, was da passiert ist? Wie genial das ist, was da passiert ist? Und so erklärt ihnen da, für gewisse Zeit, erklärt er ihnen halt, was in der Bibel steht. Und dann passiert, so endet dann die Geschichte. Vers 28, sie näherten sich dem Dorf, also das ist jetzt Emmaus, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleib doch bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Da steckt jetzt auch unglaublich viel drin. Also Jesus ist mit ihnen da unterwegs, sie spazieren und sie sind an Emmaus und Jesus wartet, was sie machen. Er wartet, wie reagieren sie jetzt? Ich habe ihnen das erklärt und was ist jetzt ihre Antwort drauf? Da gibt es diesen alten Spruch, God is a gentleman. Gott möchte dich kennen. Gott möchte mit dir leben, aber Gott zwingt sich dir nicht auf. Jesus hat sich ihnen nicht aufgezwungen. Er hat gewartet, wie reagieren sie jetzt auf das, was er gesagt hat? Was ist ihre Antwort drauf? Wollen sie ihn oder nicht? Und so, sie haben gesagt, hey, komm doch, sei dabei, komm doch rein, wir wollen noch Abendessen und es ist sowieso schon spät und so weiter und so fort. Also sie laden ihn ein in ihr Leben, in diese Situation, in dieses Abendessen. Und dann essen sie gemeinsam Abendessen, er nahm das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Und dann da wurden ihnen die Augen geöffnet. Wieder passiv, das heißt wieder etwas, was passiert, nicht, dass sie es jetzt auf einmal gecheckt haben, sondern Gott hat es zugelassen, dass sie dann verstanden haben, was passiert ist und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Super spannend, dass es nicht vor der Bibelstunde vorher war, sondern da war sie gemeinsam mit ihm essen. Gell? Und wir haben uns jetzt oft angeschaut, so wie passt diese Geschichte in mein Leben, gell? Und was hat das für mit mir zu tun, aber ich habe ja gesagt, ich möchte auch ein bisschen schauen, wie passt diese ganze Geschichte in die Geschichte der Bibel. Und wenn ich diesen Vers lese, sie erkannten ihn, ihnen wurden die Augen geöffnet und sie erkannten. Vielleicht diese zwei Begriffe für die einen oder anderen von euch, der viel in der Bibel liest, kommt jetzt eine Geschichte in den Sinn. Und zwar eine Geschichte, wo das fast genau gleich formuliert wird. Und zwar 1. Mose 3, Adam und Eva. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich eine Schürze. Genau der gleiche Ausdruck oder die zwei gleichen Ausdrücke wird dort verwendet. Die findet man nicht so oft in der Bibel, aber dort in diesen beiden Geschichten findet man sie. Und der Lukas, denke ich, macht das bewusst. Er verweist zurück auf das mit Adam und Eva. Auf diese Geschichte mit Adam und Eva. Und er sagt, hey, das, was da heute passiert, das hat ähnliche Tragweite. Und man könnte noch ein weiteres Beispiel anführen. Wir wissen ja, damals im Garten Eden sind sie mit Gott spazieren gegangen, als es Abend war, also in der Kühle der Nacht. Und auch hier ist es Abend. Wieder ein ähnlicher Ausdruck, der sich dort findet, ein Bezug auf diese andere Geschichte. Und nicht nur findet man so gleiche Wörter, sondern jetzt, wenn man jetzt anfängt, ein bisschen drüber nachzudenken, wie passen diese zwei Geschichten zusammen, dann auf einmal merkt man, sie sind parallel. Sie spiegeln sich. Ich zeige dir das kurz. Und zwar, in beiden Geschichten sind zwei Menschen in der Geschichte involviert. Die zwei Menschen wird Essen gegeben. Das Wesen, das ihnen Essen gibt, ist ein übernatürliches Wesen. Adam und Eva ist es die Schlange, Satan, da ist es Jesus. Die Person, die das Essen anbietet, ist eigentlich nicht der Gastgeber. Im Garten Eden war Gott eigentlich der Gastgeber. Und da jetzt waren sie eigentlich die Gastgeber. Aber spannend, Jesus auf einmal ist derjenige, der das Brot bricht. Gell? Das Essen wird angenommen. Die zwei Menschen erkennen die wahre Natur des Wesens nicht, die ihnen da was anbietet. Adam und Eva haben nicht erkannt, wer die Schlange ist. Die zwei haben nicht erkannt, wer Jesus ist. Als sie das Essen essen, ändert sich ihre Wahrnehmung. Auf einmal erkennen sie. Adam und Eva erkennen, was sie getan haben. Und sie da erkennen, wer Jesus ist. Die zwei Menschen verstehen jetzt etwas, was Gott ihnen früher schon einmal gesagt hat. Adam und Eva haben auf einmal verstanden, was Gott sie eigentlich gewarnt hat. Und sie da verstehen jetzt auf einmal, wer Jesus ist, gell? Gott kommt danach und Gott begegnet ihnen danach und sie sind erschrocken und er fragt eine Reihe von Fragen. Das ist die nächste Geschichte da im Lukas-Evangelium. Jesus begegnet dann den Jüngern und sie sind erschrocken und Jesus fragt sie ein paar Sachen. Mit Adam und Eva, was sagt Gott? Gott sucht sie und er sagt, hey, wo seid ihr? Und dann Gott stellt ihnen eine Reihe von Fragen. Gell? Ich kann noch lang weitermachen. Die Menschenpaare gehen im Anschluss wohin? Adam und Eva gehen weg von Gott, raus aus dem Garten. Kleopas und der Partner gehen nach Jerusalem, den Wohnort Gottes. Die einen gehen weg von Gott, die anderen gehen in Gottes Gegenwart, Gottes Nähe, wo der Tempel auch steht in Jerusalem. Wenn Kleopas die gleiche Person wie in Johannes 19 ist, dann handelt es sich bei dem Paar um einen Mann und eine Frau. Genauso wie im Schöpfungsbericht. Wie gesagt, das wissen wir vielleicht nicht so, aber könnte sein. Und das Letzte, diese Parallele erklärt auch etwas in dieser Geschichte. Warum haben sie Jesus nicht sofort erkannt? Der Kleopas und der Partner. Und genauso wie bei Adam und Eva, die haben auch nicht sofort erkannt, was es ist. Und so, was sagt Lukas da mit diesem Vergleich? Warum habe ich euch das jetzt da alles erzählt? Lukas sagt da, dieser Tag ist genauso wichtig wie der Tag, wo Adam und Eva sich von Gott abgewandt haben. Und genauso wie Adam und Eva dann aus Gottes Gegenwart weggegangen sind, ist es jetzt möglich, wieder in Gottes Gegenwart zu sein, zu gehen. Und so erstellt diesen Tag, diesen ersten Auferstehungstag, diesen Sonntag, so als Parallele hin und sagt, hey, der ist genauso eine große Tragweite wie das, was damals passiert ist am Anfang der Schöpfung. Da ist jetzt eine neue Schöpfung, ein neuer Anfang. Da passiert etwas komplett Neues. Es ist wieder möglich, in Gottes Gegenwart zu sein. Und Jesus hat vorher noch gesagt, er hat gesagt, es war nötig, dass er gestorben ist. Das war jetzt Vers 18, glaube ich, oder 19. Und da nimmt er eben auch nochmal Bezug drauf. Und das haben sie dann verstanden. Und ich möchte das noch kurz hervorheben. Und da, das werde ich jetzt mit einem Beispiel machen. Da brauche ich jetzt kurz... Timon, kannst du kurz am Rauskommen? Muss man kurz helfen. Braucht eine Expertise. Genau. Und zwar, ich habe da jetzt was für dich. Und du musst jetzt da stellvertretend für die Gemeinde... nimm das mal... Ja. Kannst du mal beschreiben, was das da ist und was du da siehst?
Ja, das ist eine alte Banane, die schon sehr schwarz ist, nicht so gut.
Okay, riech mal, wie riecht sie?
Ja, es geht. Ja,
geht, okay. Also würdest du das noch essen? Oder?
Eher nicht, ne.
Kannst du mal probieren, wenn du willst? Nein, muss nicht. Okay, also was würdest du mit der Banane machen, wenn du sie daheim finden würdest?
Auf den Kompost werfen.
Ja, genau, wirst du wegschmeißen, gell? Ja, passt. Danke. Applaus für deine Bananenexpertise. Also das ist eine noch essbare Banane. Gell? Aber diese andere Banane, die ist am Ende des Lebens. Gell? Die ist fertig. Da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du nur wegschmeißen. Oder? Die Bäcker unter euch, vielleicht fällt euch etwas ein. Und zwar, ich habe zufällig die beste Bananenbrotbäckerin in Klagenfurt geheiratet. Und aus dieser Banane kann man sehr wohl noch was machen. Und zwar Bananenbrot. Und damit du Bananenbrot machen kannst, weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber damit du Bananenbrot machen kannst, brauchst du diese Banane. Mit der Banane, schmeckt nicht so gut. Du brauchst eine Banane, die schon alt ist. Okay, vielleicht muss sie nicht ganz so schwarz sein. Aber du brauchst eine Banane, die schon weich ist, die schon am Ende des Lebens ist, damit das entsteht. Und wenn ich jetzt so die Wahl habe zwischen dem und dem, dann ist die Entscheidung für mich relativ einfach. Dann esse ich das Bananenbrot. Gell? Also damit ich dieses Bananenbrot backen kann, machen kann, muss die Banane mehr oder weniger sterben. Und Jesus sagt genau das gleiche Beispiel. Er sagt, hey, wie entsteht ein Baum? Wie wächst ein Baum? Du nimmst einen Samen und du tust ihn unter die Erde und er stirbt. Und dann kommt neues Leben. Wie entsteht ein Schmetterling? Ein Schmetterling entsteht, indem eine Raupe scheinbar stirbt. Und Jesus sagt, es war notwendig, dass ich sterbe, damit etwas Neues, etwas viel Besseres entstehen kann, damit Leben da ist, damit Hoffnung da ist, damit ein neuer Anfang da ist. Und diese zwei Jünger, ich lese noch die letzten Verse, wie reagieren sie drauf? Was machen sie jetzt, gell? Und sie standen auf, also Jesus verschwindet da, und sie standen auf, Vers 32, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 und ihre Gefährten. Und die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und erst dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Die haben alle stehen und liegen lassen. Das Abendessen ist ausgefallen. Die haben sich so gefreut. Die haben gesagt, wir laufen die 2 Stunden zurück nach Jerusalem. Wir müssen denen das erzählen. Wenn das stimmt und wenn Jesus da wirklich auferstanden ist, was wir gerade gesehen haben, dann ist alles anders. Alles anders. Da ist was komplett Neues da. Und sie machen das. Und sie gehen hin und sie erzählen ihnen. Und kann man sich so vorstellen, vielleicht in dieser Situation damals, die Jünger werden gefragt, hey, wie war das? Was hat er gesagt? Und welcher Bibelvers hat er erzählt? Und wie war das mit dem Essen? Und so weiter. Und das muss ich so vor Freude fast zerrissen haben. Gell? Und so endet diese Geschichte. Und so was können wir da am Ende jetzt sagen? Wir sehen diesen Tag, und dieser Tag, das ist der Ostersonntag, der Tag, den wir heute feiern, das ist gleichzeitig auch ein Fest. Ein Fest, und zwar das Fest der Erstlingsfrucht. Das ist das Fest, wo sie gefeiert haben, dass die erste Ernte eingefahren wird, und die erste Ernte wird eingefahren, und das heißt, es kommt noch mehr. Gell? Das ist so, wie wenn du daheim, du kommst rein in die Tür und du riechst dann gell, das Bananenbrot, dann weißt du, aha, es kommt noch mehr, gell? Es kommt noch was Gutes. Gell? Das Erstlingsfrucht. Und dieses Fest ist zufällig am Ostersonntag. Und im Korintherbrief wird darauf Bezug genommen, da sagt der Paulus, zwar in 1. Korinther 15, da heißt Folgendes, mit dem möchte ich heute schließen. Ein jeder aber, Vers 21, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn so wie Adam in Adam alle gestorben sind, so werden in Jesus alle lebendig werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als erster Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Er nimmt Bezug auf dieses Fest. Und er sagt, Jesus war der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und weil Jesus der Erste war, die Erstlingsfrucht, dieser erste Anfang, darf ich Hoffnung haben, dass es in meinem Leben noch mehr gibt. Dass es auch ich eines Tages, wenn ich Gott kenne, wenn ich Jesus kenne, wenn ich mit ihm lebe, dass auch ich ein Leben leben darf mit Hoffnung. Eines Tages mit ihm gemeinsam, und das kann jetzt schon anfangen. Das kann heute schon anfangen. Ich kann ihn schon heute mit ihm unterwegs sein, mit ihm sprichwörtlich auf einen Spaziergang gehen. Und so wie bei einer Erstlingsfrucht, so wie am Anfang, das ist so ein kleiner Vorgeschmack. Gell? Es ist noch nicht das Wahre, so wie jetzt. Gell? Gott ist unsichtbar, ich kann ihn nicht sehen. Manchmal ist es vielleicht schwierig, ihn auch zu hören und ihm unterwegs zu sein. Gell? Aber ich habe die Hoffnung, ich kann es jetzt schon erleben. Und ich habe die Hoffnung, dass es eines Tages noch ganz anders sein wird. Und das ist Ostern, das ist Auferstehung. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir kommen einfach vor dich heute Morgen und wir freuen uns. Wir freuen uns einfach so sehr. Wir freuen uns, dass das wirklich passiert ist damals, dass du den Tod besiegt hast, dass du lebendig warst. Und dass du dir noch die Zeit genommen hast, 2 Stunden lang mit 2 von deinen sturen Jüngern unterwegs zu sein und ihnen das ganz genau zu erklären. Dass du ihnen begegnen möchtest, dass du sagst, hey, ich möchte mit euch Abendessen, aber möchtet ihr das? Und sofort also möchten auch wir uns immer wieder fragen, ob wir mit dir unterwegs sein möchten. Und ich bitte dich, Herr, schenk uns dieses Herz, dieses offene Herz, das das auch wirklich möchte, das mehr von dir möchte, mehr von dir erfahren möchte, mehr mit dir gemeinsam unterwegs sein möchte. Herr, wir möchten dich kennen und wir möchten dich lieben und wir sagen dir Danke für deinen Tod und danke für deine Auferstehung. Amen.